mit Christina Hartauer und mit der Autorin Katja Lewiner. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank.
Katja, wir werden heute über zwei Themen sprechen, die beide mit dem Leben zu tun haben, über Lust und Tod. In deinen ersten zwei Büchern, da hast du über Sex geschrieben, über dein Begehren, über das weibliche Begehren, auch über Männer und ihre Sexualität. Und danach hast du für dein drittes Buch 10 Ex-Freunde kontaktiert und mit denen darüber gesprochen, warum eure Beziehung eigentlich in die Brüche gegangen ist. Und in deinem neuesten Buch, da schreibst du darüber, dass wir zwar alle sterblich sind, das aber eigentlich total gerne und die ganze Zeit über verdrängen und uns dabei sehr viel im Leben entgeht. Was ist schon für immer, heißt dieses neue Buch. Als du 36 Jahre alt warst, wurde bei dir eine lebensbedrohliche Herzerkrankung diagnostiziert. Ist dir da zum ersten Mal klar geworden, dass du auch sterblich bist? Weil eigentlich sind ja nur die anderen sterblich, denkt man ja ziemlich gerne.
Ja, das stimmt. Ich habe den Tod niemals als etwas für mein Leben Geltendes wahrgenommen. Und das hat sich aber nicht nur auf mich selber beschränkt, sondern hat sich auch über meine Familie gelegt. Dieses Gefühl von, na, uns wird aber ja nichts passieren. Bei uns ist alles super und war auch immer alles super. Alle waren immer gesund. Alle haben immer alles gut weggesteckt, wie man das so schön sagt. Und dann ist aber ganz plötzlich mein 7-jähriger Sohn gestorben. Also das ist wirklich über Nacht passiert. Ich hatte am Abend noch ein gesundes, munteres Kind und am nächsten Morgen war es tot. Es war wahrscheinlich ein plötzlicher Herztod. Das heißt, ich war da schon mit dem Thema Tod sehr, sehr nah und sehr unmittelbar und schrecklich konfrontiert, dass ich kurz im Anschluss darauf meine eigene Diagnose bekommen habe, war dann wie nur noch ein weiterer Tropfen, aber das Fass war schon ganz schön voll. Also festzustellen, nicht nur ich bin sterblich, sondern auch meine allerliebsten Menschen. Und ich glaube, das ist eigentlich noch viel schmerzhafter, als die eigene Sterblichkeit zu begreifen, denn wenn du selber tot bist, dann gibt's dich nicht mehr, dann interessiert dich das auch nicht. Aber wenn du eine Person verlierst, die du so sehr liebst wie dein eigenes Kind zum Beispiel, dann ist das etwas, das du dein Leben lang mit dir herumschleppen wirst, an dem du dein Leben lang leiden wirst. Also es ist die viel, viel größere Bürde, glaube ich, jemanden zu verlieren, als selbst zu sterben.
Du hast jetzt selber den Tod deines Sohnes erwähnt. Ich wollte dich auch darauf ansprechen und ich habe mich vor dem Gespräch gefragt, noch bevor ich dein neues Buch gelesen habe, ob und wie ich das mache. Weil ich wusste schon, dass du deinen Sohn verloren hast, dass du diese Krankheit hast, weil du hast nämlich vor einem Jahr etwa im Spiegel einen großen Artikel drüber geschrieben, auch über diesen letzten Abend und all die Unwissenheit, die mit dem Tod deines Kindes einhergeht, weil ihr wahrscheinlich, meintest du, nie abschließend wissen werdet, was wirklich der Punkt war, der zu diesem Tod geführt hat. Und ich habe mich also gefragt, wie spreche ich das an? Und dann habe ich dein Buch gelesen und da schreibst du an einer Stelle, dass es dir leid tut, jetzt darüber zu sprechen, aber nicht wegen dir, sondern ihretwegen. Und damit meintest du uns Leserinnen und Leser. Warum tut es dir also wegen mir jetzt mehr leid als für dich selbst?
Naja, die Erfahrung, die ich gemacht habe, wann immer ich darüber spreche oder sprechen muss, ist, dass es vor allen Dingen für mein Gegenüber schwer ist, mit diesem Thema zurechtzukommen. Also ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich mein Gegenüber auffangen musste, nachdem ich gesagt habe, mein Kind ist gestorben. Und das kann ich inzwischen schon ganz gut machen und das kriege ich schon hin, da mal irgendeinen Spruch zu bringen oder mein Gegenüber in den Arm zu nehmen oder einfach das Gesprächsthema zu wechseln, wenn das ist, was mein Gegenüber gerade braucht. Aber gerade am Anfang war das wahnsinnig schwer für mich, in meiner eigenen Überforderung, in meiner eigenen Trauer und Verzweiflung mein Gegenüber mitdenken zu müssen und dann irgendwen trösten zu müssen, obwohl ich eigentlich diejenige war, die diesen Trost braucht. Es war für mich eine Wahnsinnserkenntnis tatsächlich, festzustellen, dass der Tod eigentlich ja eine viel, viel größere Sprachlosigkeit und Hilflosigkeit auslöst, als es sogar die Sexualität tut. Ich habe ja früher, du hast es kurz angesprochen, früher über Sexualität viel geschrieben und Beziehungsthemen und schon da hatte ich das Gefühl, boah, das überfordert die Menschen, da kommen die gar nicht drauf klar, aber da kannte ich den Tod noch nicht. Also Insofern, ich wünsche mir, dass dieser Umgang mit dem Tod oder vielleicht auch einfach mit solchen lebensverändernden Krisen an sich, das muss nicht mal mit dem Tod zu tun haben unbedingt. Das kann ja auch ganz andere Dinge beinhalten, wie psychische Erkrankungen, körperliche Erkrankungen, Jobverlust, was auch immer, Beziehungsverlust, dass wir es schaffen, das auf eine selbstverständliche Ebene zu bringen und daraus eben nicht so einen Eiertanz zu machen. Wie kann ich mit der Person jetzt ins Gespräch kommen? Wie kann ich sie ansprechen? Oh, ich fühle mich selber ganz hilflos, sondern das auf eine alltägliche Ebene zu heben. Und dass wir beide uns hier jetzt hinsetzen können und uns ganz selbstverständlich darüber unterhalten können, dass mein Kind gestorben ist. Weil das gehört ebenso zu meiner Biografie, die Bücher, die ich geschrieben habe zum Beispiel.
Du hast es jetzt mit der Scham auch schon angesprochen. Du hast in deinem Buch, was ist schon für immer, auch einige echt tolle Zitate von klugen Menschen zusammengetragen. Zum Beispiel von dem französischen Historiker Philippe Ariès, der gesagt hat, und das fand ich eine sehr gute Metapher eigentlich, dass diese Trauer, die ja eben sehr einsam und verschämt ist in unserer Gesellschaft, das sei oft die einzige Zuflucht, fast schon so eine Art Masturbation. Und da bringt er eben auch diese beiden Bereiche wieder zusammen, eben quasi Scham, dieses Gefühl der Scham, das sich eben auf so viele Bereiche ausweitet, die ja einfach zum Leben dazugehören. Also zum einen Lust und zum einen eben die eigene Sterblichkeit und Krankheit und Tod. Und trotzdem sind wir so verschämt als Gesellschaft. Da haben wir irgendwie nie gelernt, uns auch nicht nur als Lebe, sondern auch als Sterbewesen zu begreifen.
Der Ariès, der stellt ja auch diese These auf, dass der Tod die Sexualität als Tabu in unserer Gesellschaft abgelöst hat. Also, dass wir mit unseren Kindern ja auch zum Beispiel inzwischen ganz selbstverständlich über Sexualität, wo die Kinder herkommen und so weiter sprechen, dass wir sie aufklären in relativ frühem Alter schon, aber beim Tod immer noch in so einer Verklärungsphase sind. Ne? Also, wenn dann Großeltern sterben, dann sitzt der Opa da auf einer Wolke und guckt auf uns herab, ne? Oder die Oma ist im Himmel und beschützt uns oder was auch immer. Also, solche Geschichten, die eigentlich ja niemand ernsthaft glaubt, sowas wie früher die Bienchen und die Blümchen waren. So, und
also
der
natürlich,
Storch,
man
ne?
ist sehr religiös, ne? Dann ist es natürlich schon so ein, also ich glaube, wenn man religiös ist, dann ist das schon so eine Brücke, um irgendwie zu glauben, ein Leben nach dem Tod oder im Paradies oder Himmel oder Hölle. Genau, aber sobald man eben selber nicht religiös ist, also ich merke das auch, ich hatte da mal ein Gespräch mit einer Freundin, die an Gott glaubt und religiös ist, und nachdem ihre Großeltern gestorben sind, meinte sie, das hilft mir jetzt total zu wissen, dass die da halt an einem anderen schönen Ort sind. Und da habe ich auch zum ersten Mal so richtig drüber nachgedacht, okay, ich hätte das jetzt nicht. Und es war auch ein komisches Gefühl.
Glaube ist wirklich was Wunderbares. Ich glaube trotzdem, dass die christlichen Geschichten, wenn man sich ernsthaft damit auseinandersetzt, eben nicht beinhalten, dass irgendwer auf einer Wolke sitzt, sondern da gibt es ja sehr, sehr, ich wollte gerade sagen, detaillierte Szenarien, aber das stimmt ja auch gar nicht. Also das ist ja auch je nach Lehre unterschiedlich. Aber diese Idee, da hast du total recht. Es gibt eine Möglichkeit, die Menschen, die wir lieben, wiederzusehen an einem anderen Ort oder gemeinsam aufzuerstehen eines Tages. Das ist natürlich ein wahnsinniges Geschenk, wenn man sich dem hingeben kann. Und ich bewundere und beneide auch ein bisschen meine gläubigen Freundinnen und Freunde, die so eine Zuversicht haben und die auch immer wissen, weißt du, egal was mir im Leben passiert, das ist eine Prüfung von Gott. Da ist immer jemand bei mir. Und da geht es vielleicht nicht unbedingt so sehr ums Jenseits, aber auch schon im Erleben von Schicksalsschlägen oder auch von kleineren Rückschlägen, von was auch immer, zu wissen, ich bin behütet, ich bin begleitet, ich bin gewollt. Das ist ein Wahnsinnsgeschenk, dass Menschen, die nicht an Gott glauben, nicht haben. Und ich,
wie ist es bei dir?
Ich habe wirklich versucht, etwas zu finden, woran ich mich festhalten kann. Ich habe es leider nicht gefunden. Ich habe noch nie einen Zugang zu irgendeiner Art von christlicher Gottheit finden können. Und es gibt immer wieder auch so Ausflüge in irgendeine Art von Spiritualität. Also zum Beispiel dieses sich zurechtlegen, ne? Also was könnte das für einen Sinn gehabt haben? Was hat das vielleicht mit meinem Leben zu tun? Gibt es irgendwie eine Art von Sinnhaftigkeit oder Plan in all dem? Also gibt es irgendeine höhere Macht, die mir irgendetwas zu verstehen geben wollte mit all dem, was mir passiert ist? Und ich kann es nicht finden und ich kann es nicht sehen. Es ist, weißt du, ich habe jetzt so viel auch gelesen über diese Themen Tod und Schicksal und so weiter, dass sich in mir immer mehr der Glaube verfestigt, all diese Geschichten, die die Menschen sich ja schon vor Tausenden von Jahren angefangen haben zu erzählen über das, was nach dem Tod auf uns wartet oder was das Leben für einen Sinn haben könnte, eigentlich alle nur darauf hinauslaufen, dass die Leute immer schon wahnsinnige Angst vor dieser Unbekannten namens Tod hatten und dass sie sich ja Mystiken zurechtlegen mussten, um damit irgendwie zurechtzukommen. Und es ist ja, je atheistischer wir werden in unserer Gesellschaft, desto weniger brauchen wir diese Geschichten und oder erzählen wir uns diese Geschichten. Aber interessanterweise, diese Angst vor dem Tod, die besteht ja weiter. Also die zeichnet sich nur vielleicht heute in anderen Bereichen ab.
Ich habe auch das Gefühl, dass diese Angst oder diese Scham größer wird, je mehr der Anti-Aging-Markt zunimmt. Da wird immer Milliarden schwerer, je mehr irgendwie die Sportclubs jetzt so richtigen Events werden mit irgendwie rotem Licht und lauter Musik und man fühlt sich eigentlich eher wie im Club, während man seinen Körper schwitzend in Form bringt und je mehr irgendwie Nahrungsergänzungsmittel bei mir auf Instagram Werbung machen für irgendwelche Vitaminpillen und ich weiß nicht was alles. Ich habe das Gefühl, ja, dass das immer mehr zunimmt. Quasi man möchte möglichst alt werden, ohne alt auszusehen, aber quasi die Auseinandersetzung mit dem, was es bedeutet, alt zu werden und was es auch so bedeutet, sterblich zu sein, die wird ja total verdrängt in so einer Spaßgesellschaft irgendwie.
Naja, wir wollen, wie du sagst, ne, so lange wie möglich Spaß haben, so lange wie möglich die beste Version unserer selbst sein. Und wenn wir alt sind, sind wir einfach nicht mehr die beste Version unserer selbst. Wir werden krank, wir werden faltig, wir steuern einfach ganz klar auf unser Ende zu. Und dieses Ende ist etwas, das wir überhaupt nicht wahrhaben wollen. Und das bedient natürlich dieser Anti-Aging-Markt, der wirklich von Jahr zu Jahr immer mehr zulegt. Ich habe diese Zahlen gerade nicht im Kopf, aber der entwickelt sich rasant. Und gleichzeitig ist es auch so, es gibt eine Studie der Yale University, die besagt, je positiver wir aufs Altern schauen, je weniger wir uns übers Altern ärgern, je freudiger wir darauf zusteuern, desto länger werden wir leben. Also Menschen mit einer positiven Einstellung dem Alter gegenüber und damit auch dem eigenen nahenden Lebensende leben 7,5 Jahre länger als diejenigen, die sich darüber beklagen, die es scheiße finden, die es verhindern wollen.
Das heißt, für diese 7,5 Jahre hast du jetzt schon was dafür getan, nachdem eben diese Herzkrankheit bei dir diagnostiziert wurde. Lass uns doch vielleicht kurz, damit die Leute es vielleicht noch nicht gelesen haben, wissen, diese Krankheit kann bei dir sehr plötzlich dazu führen, dass du quasi einfach umkippst, weil du dich zu sehr anstrengst. Irgendwie schon beim Treppensteigen beschreibst du das in deinem Buch, dass du manchmal einfach schon sehr schnell außer Atem bist und dich ablegen musst. Oder was ist das genau?
Ja, das ist eine Herzmuskelerkrankung, die ist genetisch bedingt und die kann eben, wie du es schon sagtest, ganz plötzlich zum plötzlichen Herztod führen. Und der kommt tatsächlich auch sehr, sehr plötzlich. Also das ist oft das erste Symptom bei dieser Erkrankung, dass Menschen einfach tot umkippen. Mir ist das zum Glück noch nicht passiert, aber als ich die Diagnose bekommen habe, habe ich das realisiert, dass ich hätte wirklich jeden Moment meines Lebens einfach schon tot umkippen können und ich habe überhaupt nichts von diesem Risiko gewusst. Ich kann es noch immer nicht in Worte fassen, was das für eine Erkenntnis war, dass der eigene Körper eine totale Blackbox sein kann. Also wir können wirklich nicht wissen, wie lange wir leben werden. Das muss nichts Externes sein. Wir können sehr plötzlich erkranken und wir können auch eben einfach so tot umfallen. Ich habe einen Defibrillator implantiert bekommen. Ich nehme ein Medikament. Also der Defibrillator hat mich auch schon einige Male geschockt. Das muss man sich wirklich so vorstellen wie im Film, wo die Leute dann plötzlich dieses Gerät rausholen und auf diesen Menschen mit dem Herzstillstand draufhalten und dann geht ein Ruck durch seinen ganzen Körper. Ich habe das eben implantiert und das hat mir auch schon sehr gute Dienste geleistet. Also ich bin sehr froh, dass ich das habe. Ich fühle mich sehr sicher damit. Trotzdem bleibt natürlich ein Risiko. Also geht das Gerät kaputt, springt es mal nicht an. Also diese Teile sind auch nicht komplett fehlerfrei. Oder eben auch, wenn das Herz immer weiter abbaut, wird vielleicht eines Tages eine Herztransplantation nötig, weil ich schon die kleinsten Anstrengungen nicht mehr bewältigen kann. Also all diese Dinge können auf mich zukommen und ich weiß eben nicht, wie hoch meine Lebenserwartung ist. Es kann sein, dass ich es bis an die 80 schaffe. Es kann aber auch sein, dass es relativ bald vorüber ist mit dem schönen Leben. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich möchte das trotzdem nochmal betonen, das ist etwas, das niemand von uns wirklich genau wissen kann. Wir fühlen uns immer sehr, sehr sicher in unserer Jugendlichkeit und in unserer Gesundheit oder die meisten von uns zumindest. Aber das ist wirklich etwas, das hätte jedem und jeder passieren können.
Es ist ja so, dass man, also auch, man könnte ja praktisch, sobald man aus der Tür rausgeht, von einem Verkehrsmittel überfahren werden oder man könnte etwas essen, wo man gar nicht weiß, man ist allergisch darauf und hat plötzlich eine allergische Reaktion, die sehr heftig ist. Also es könnte ja, es kann ja wirklich jeden Tag passieren.
Am Butterbrot erstickt.
Ja, genau.
Passiert, es passiert.
Oder an einer Kräte oder irgendwie sowas, wenn niemand in der Nähe ist, der einen Luftröhrenschnitt machen kann. Also klar, es passiert. Nichtsdestotrotz hast du dich damit jetzt mehr auseinandergesetzt als alle anderen, die das, da hattest du auch ein Zitat in deinem Buch, genau, irgendwann sterben heißt niemals sterben, hat der Philosoph Franz Josef Wetz mal geschrieben. Also irgendwann sterben liegt halt ziemlich weit in der Zukunft, bei jedem von uns mindestens 105, aber eben nicht in der Nähe. Was hat es jetzt bei dir gemacht, dass du dich so sehr damit auseinandergesetzt hast? Lebst du jetzt mehr im Moment oder hattest du auch so Phasen, wo du schon total weit in irgendeine nebulöse Zukunft geblickt hast?
Ja, es beschäftigt mich tatsächlich schon jeden Tag. Also ich denke jeden Tag daran, wie wahnsinnig kostbar das ist, was ich hier habe, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und das ist ein Bewusstsein, das ich früher nicht hatte. Also ich habe wirklich ganz schön, wie kann man sagen, ich habe mich ganz schön verschleudert. Ich hab meinen Körper verschleudert, ich habe dem alles Mögliche angetan. Also was ich vor allen Dingen in meiner Jugend, ne, an riskantem Sex hatte oder Drogenkonsum. Ich habe viel getrunken, ich habe auf jeder Party getanzt, ich wollte jeden Job haben, ich wollte alles rausholen aus meinem Leben und eben auch aus meinem Körper. Ne? Ich habe dann auch 3 Kinder bekommen, obwohl man mir schon wirklich irgendwann sagte, so jetzt bitte nicht mehr, weil das ist zu viel für deinen Körper. Die Geburten waren so schwer, das schaffst du nicht. Und ich habe es immer geschafft oder ich habe es immer schaffen wollen auch. Ne? So, ich hatte niemals eine Art von Vorsicht mit mir. Und das ist etwas, das ich jetzt gelernt habe, das wertzuschätzen, dass ich am Leben bin und auch wertzuschätzen, dass ich diese Zeit jetzt hier habe, was in der Konsequenz eben nicht nur bedeutet, dass ich sehr viel mehr auf meinen Körper achte, sondern eben auch sehr viel mehr auf meine Zeit, mit wem ich sie verbringe, wie ich sie verbringe, was ich mache, ob ich jetzt die Netflix-Serie zu Ende glotze, die mich eigentlich total langweilt. Aber alle anderen sagen, die ist toll, musst du gesehen haben.
Ab Folge 8. So. Ab Staffel 2 wird sie super.
Ja. So, ne? Das passiert einfach nicht mehr. Und das trug sich auch durch alle meine Beziehungen zum Beispiel. Also, dass ich geschaut habe, wo möchte ich eigentlich sein? Wo möchte ich meine Zeit investieren und wo dann eben auch nicht? Wir kennen das alle. Es gibt Menschen, wir gehen aus diesen Treffen raus und fühlen uns schlechter, als wir uns schon vorher gefühlt haben. So, die finden nicht mehr statt. Also ich achte sehr, sehr auf meinen Energiehaushalt, eben auch emotional. Und das ist ein wahnsinniger Gewinn. Also gerade, weil du gefragt hast, ne, was es macht, sich mit dieser Endlichkeit zu beschäftigen. Ich habe das Gefühl, ich habe wirklich nur gewonnen in jeder Hinsicht, weil ich eben mein Leben in der Intensität und in der Dichte mir jetzt gestalte, dass ich es, wie ich es früher nie für nötig gehalten hätte.
Wieso hat das vorher nicht geklappt? Hattest du da quasi so eine, oder war das vorher einfach auch gut, bloß auf eine andere Art? Oder würdest du jetzt sagen, vorher bist du irgendwelchen Vorstellungen hinterhergerannt oder hattest nicht den Mumm, Nein zu sagen? Was glaubst du, macht auch noch den Unterschied aus, vielleicht für alle, die noch nicht so eine schwerwiegende Krankheit diagnostiziert bekommen haben, um mal so ein bisschen zu reflektieren, vielleicht sollte ich doch etwas ändern und das jetzt nicht irgendwie morgen angehen oder nächstes Jahr, sondern vielleicht mal heute Nachmittag schon.
Weißt du, hättest du mich früher gefragt, wie ich mein Leben finde, hätte ich gesagt, ja super, ich hole halt alles raus, ich drücke die Zitrone bis auf den letzten Tropfen. So. Das kannst du natürlich erst mit einigem Abstand betrachten. Du kannst es in der Situation ganz, ganz oft nicht sehen. Und ich vermute auch, wenn du mich in 5 Jahren nochmal fragen wirst, wie es mir damals gegangen ist, würde ich sagen, oh, Mensch, die kleine Katja, die hat damals das und das noch nicht gemacht. Und was mir total gut hilft, aber immer wieder mich selber zu überprüfen, auf die Frage hin, ist das hier eigentlich gerade das Leben, das ich wirklich leben möchte, ist eine Technik von Irvin D. Yalom, den zitiere ich auch in dem Buch. Das ist ein Psychoanalytiker, der ein Buch über die Angst vor dem Tod geschrieben hat. In die Sonne schauen heißt das. Der stellt eine ganz fantastische Technik vor, um sich selber immer wieder mal auf den Prüfstand zu stellen, nämlich: Seine Idee ist, dass das gute Leben führen wir dann, wenn wir möglichst wenig Bedauern anhäufen. Also wenn wir nicht sagen können, oh, hätte ich mal anders gemacht. Weil wir das aber oft in der Situation nicht erkennen können, rät er seinen KlientInnen, sich immer 5 Jahre in die Zukunft zu versetzen und aus diesem Zukunfts-Ich diese Entscheidungen zu treffen. Also aus dem Zukunfts-Ich auf das heutige Leben zu schauen und sich zu fragen, ist das hier genau das, was ich möchte? Und was wird meinem zukünftigen Ich kein Bedauern verursachen? Und gerade dieses kein Bedauern, finde ich, ist so, so wichtig, weil wir alle kennen dieses Buch, ne? 5 Dinge, die Sterbende auf ihrem Totenbett bedauern oder so ähnlich heißt es, keine Ahnung. Es sind immer die gleichen 5 Dinge. Ich habe mich nicht verwirklicht, aber vor allen Dingen, ich habe meine Beziehung nicht so gelebt, wie ich sie hätte leben sollen. Ich habe mich nicht rechtzeitig getrennt. Ich habe meine Liebe nicht gestanden. Ich habe mich mit meinen Kindern nicht ausgesprochen. Sowas, also diese ganzen Dinge, die wir oft zurückhalten, weil wir denken, es steht uns nicht zu oder es steht nicht an, was auch immer. Ich darf das nicht. Und dieses Ich darf das, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselsatz, um eben dieses Bedauern nicht anzuhäufen.
Und vielleicht auch nochmal ganz salopp gesagt, keine Zeit für Bullshit.
Ja, das mit dem Bullshit sage ich auch immer wieder in dem Buch, ne? Also in dem Moment, wo dir bewusst wird, dass du sterben kannst, dann zieht sich wie so eine Art No-Bullshit-Brille auf. Dann hast du wirklich keine Zeit mehr für diesen ganzen Kram, der überhaupt nicht wichtig ist. Du bewertest die Dinge ganz anders und das bedeutet nicht, dass man nicht politisch aktiv sein kann, ne? Oder dass man nicht nach außen geht mit dem eigenen Schaffensdrang und so weiter. Ich will auf keinen Fall eine Rückbesinnung aufs Private damit irgendwie lostreten oder propagieren oder so, ne? Aber worauf es mir ankommt, ist wirklich die Menschen auch in die Selbstverantwortung zurückzubringen und zu zeigen, das ist dein Leben, du entscheidest, ob du jetzt diese E-Mail beantwortest, ob du diesen Job annimmst oder was auch immer dich gerade stresst, ne? Also das ist etwas, das wir selber entscheiden können und immer wieder in die eigene Entscheidungsfähigkeit zurückzufinden. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges.
Du bist 1984 in Moskau geboren und mit deinen Eltern, ich glaube im Alter von 6 Jahren, zumindest als Kind, aus Russland nach Deutschland gekommen, in die Nähe von Köln. Und du bist also, als du ein Kind warst du quasi in den 90ern in Deutschland. Das war ja gerade nicht die Zeit, wo Menschen mit Migrationsgeschichte besonders gern aufgenommen worden sind in den 90ern. Und überhaupt diese Erfahrung zu machen, dass man in ein fremdes Land kommt mit einer Fremdsprache. Hast du da irgendwie so eine Art Resilienz entwickelt damals, von der du bis heute zehrst?
Also tatsächlich hat mich dieser Umzug nach Deutschland fürs Leben geprägt. Also da knabbere ich auch heute noch dran, witzigerweise. Immer wieder stößt mir das so auf, dieses, okay, das kommt bestimmt von damals. Denn es war so, dass wir in eine westdeutsche Kleinstadt gekommen sind und wir waren zumindest in meinem Umfeld, in meiner Schule, in der ersten Zeit wirklich die einzigen Menschen von woanders. Es waren nur Deutsche um uns herum. Ich war die einzige Ausländerin in meiner Klasse und war natürlich total anders. Und wir lebten auch ein ganz, ganz anderes Leben. Also um uns herum war alles mega bürgerlich. Die Muttis waren alle zu Hause, die Vatis gingen alle arbeiten. Schrankwand, Eiche, rustikal in jedem Wohnzimmer. Und bei uns war es eben so, meine Eltern mussten beide arbeiten, sehr, sehr viel arbeiten, kein Geld, niemals, jemals. Möbel vom Sperrmüll, überhaupt alles sehr, sehr prekär. Und das war ein wahnsinniger Klassenunterschied, den ich da wahrgenommen habe und der es mir sehr, sehr schwer gemacht hat, mich auch als Teil einer Gruppe zu fühlen, zum Beispiel. Als Teil der Kinder, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ich die Sprache jetzt auch am Anfang nicht konnte. Wir waren einfach definitiv anders. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie das ist für Menschen, die jetzt dann auch eine andere Hautfarbe haben, beispielsweise, ne? Oder einen ganz, ganz anderen ethischen Hintergrund. Und gerade diese Tatsache, da allein unter ganz vielen anderen zu sein, glaube ich, die schleppe ich bis heute noch mit mir rum, dass ich immer wieder das Gefühl habe, so ist, ich komme nicht in eine Gruppe rein. Es fällt mir schwer, Teil von etwas anderem zu werden. Also ich bin schon viel für mich. Habe zwar auch Freundschaften, aber ich war niemals Teil einer Gruppe, bis jetzt nicht.
Und ist es etwas, was dir auch jetzt wieder hilft, wenn du eben Nein sagst? So quasi zu wissen und auch zu merken, ich kann auch für mich sehr gut klarkommen und so weiter. Die Stärke liegt in mir. Ist es etwas, wovon du jetzt noch zehrst?
Naja,
also eben
klar,
Stichwort Resilienz auch eben.
Na klar, in so einer Situation lernt man ja, sich durchzuboxen, ne? Irgendwie zu überleben. Und ich glaube, das ist aber auch etwas, das ich mitgebracht habe aus meiner Familie ohnehin. Denn sowohl die Familie meines Vaters als auch die meiner Mutter waren eigentlich, so wie ich das mitbekommen habe, die Biografien, die mir erzählt wurden, die waren damit beschäftigt zu überleben. Die haben kein Leben gehabt, die haben ein Überleben gehabt. Und natürlich kann ich meine Situation nicht mit denen vergleichen. Ich habe keine existenziellen Nöte, ich werde immer aufgefangen. Und das Einzige, in Anführungsstrichen, was mir passiert ist, war eben diese Migration, die für mich als Kind sehr schwierig war. Der Tod meines Kindes und meine eigene Erkrankung. Aber ich musste nie in irgendwelchen Erdlöchern sitzen. Ich wurde auch nie festgenommen oder enteignet oder irgendwas. So, also ich habe so gesehen wirklich Glück gehabt, ja. Und mir das zu vergegenwärtigen, hilft natürlich auch immer. Ich finde, diese Relation auch mit anderen Menschen zu sehen, das müssen nicht unbedingt die eigenen Vorfahren sein, aber zu gucken, was passiert eigentlich über meinem Tellerrand, ne? Es passieren furchtbare Kriege auf der Welt und eigentlich ganz unmittelbar auch in unserer Nachbarschaft. Da sterben Menschen unter furchtbarsten Bedingungen, da leben Menschen unter furchtbarsten Bedingungen. Also wir beschweren uns hier auch auf sehr, sehr hohem Niveau, ne? Sich das immer wieder ins Bewusstsein zu holen, hilft sehr, nicht zu verzweifeln oder sich eben auch ein bisschen, ja, an das kleine Wörtchen Dankbarkeit zu erinnern, so. Aber natürlich, all diese Sachen, die mir passiert sind, auch später im Leben, das sind ganz klar Verletzungen gewesen, aber eben Verletzungen, die mir geschafft haben zu zeigen, ich kann das überleben, ich kann weitergehen. Also immer wieder zu merken, egal was mir passiert, ich bin in der Lage, trotzdem ein gutes Leben zu haben. Das ist schon auch eine krasse Erkenntnis.
In deinem letzten Buch, da beschreibst du eine Situation, nachdem dein Sohn gestorben ist, wie du mit deinem mittlerweile Ex-Mann auf dem Sofa sitzt und er sagt, was geschehen ist, ist geschehen, aber ich werde mir davon verdammt nochmal nicht mein Leben kaputt machen lassen. Und da habe ich echt erstmal das Buch zur Seite gelegt und habe mir gedacht, wow, das ist richtig krass formuliert, weil ich schon verstanden habe, was er damit meint. Ich glaube, man sagt ja auch ganz oft über Menschen, die verstorben sind, er oder sie würde ja jetzt auch nicht wollen, dass ich jetzt irgendwie für den Rest meines Lebens traurig irgendwie auf dem Sofa sitze mit einer großen Taschentuchpackung, sondern dass ich trotzdem noch irgendwie das Leben weiterlebe, vielleicht für uns beide weiterlebe oder irgendwie so. Aber er hat das so, dieses, ich werde mir verdammt nochmal mein Leben nicht kaputt machen lassen. Das fand ich total radikal in der Formulierung. Wie war das für dich in dem Moment?
Ich habe das gebraucht. Ich habe diese Radikalität gebraucht und ich brauche sie bis heute. Denn du musst dir das so vorstellen, in dem Moment, wo so etwas passiert, du hast dein Kind verloren und du hast das Gefühl, dass das alles, was jetzt dir bleibt, ist ein schwarzes Loch aus Verzweiflung und Trauer und Wut. Aber da kann niemals mehr irgendetwas Gutes kommen. Und dieses Loch, das gibt es ja nach wie vor. Also das ist etwas, das nicht aufhört und das immer mitgeht. Es verändert sich vielleicht nur ein bisschen in der Form und es ist manchmal nicht ganz so präsent, aber es taucht immer wieder auf. Und für mich war das wie so eine Art von Hoffnungsschimmer, zu wissen, es kann auch etwas anderes geben und ich habe auch ein Recht auf etwas anderes. Denn gerade als Elternteil bist du so verletzt, bist du so, ich finde bis jetzt noch keine Worte für das, was eigentlich damals mit uns geschehen ist, aber es ist Ja, es ist wirklich nicht beschreibbar, außer es ist die abgrundtiefe Verzweiflung. Und wenn du dir dann vorstellen kannst, das darf auch aufhören und es darf auch eine Pause davon geben und ich darf auch trotzdem ein gutes Leben haben, auch wenn ich nicht geschafft habe, mein Kind zu retten. Denn das spielt ja auch immer noch mit rein. Diese sogenannte Überlebensschuld, die ganz, ganz viele Menschen befällt, wenn sie einen Angehörigen verloren haben oder jemanden, der ihnen nahe war. Dieses, warum er oder sie und nicht ich oder was hätte ich noch anders tun können. Also das schwingt ja immer noch mit drin. Dieses, unser Kind ist uns quasi unter den Händen weggestorben und wir konnten nichts tun, um es zu retten. Da dann trotzdem einen Zugang zu finden zu der Idee, dass es irgendwie weitergehen kann, dass diese Verzweiflung aufhören darf, das ist so wahnsinnig wichtig und das war für mich in dem Moment so essentiell und das ist wirklich ein Satz, an dem ich mich bis heute immer wieder festhalte. Wenn es ganz arg wird oder auch wenn es nicht arg wird, auch wenn Leute mich fragen, wie hast du denn das überhaupt überlebt und wie kann es sein, dass du einfach so weitergemacht hast und so, ne? Also ich habe auch relativ schnell wieder angefangen zu arbeiten zum Beispiel, weil mir das sehr, sehr gut geholfen hat, mich davon abzulenken oder eben eine Pause zu haben von diesem Schmerz. Ich bin relativ schnell wieder rausgegangen, weil ich das brauchte, weil mir das gut getan hat. Dann war dieser Satz meine Rechtfertigung von, ja, ich will trotzdem weiterleben. Ich will trotzdem etwas haben von dieser Zeit, die ich auf dieser Erde habe, wenn mein Kind das schon nicht mehr kann.
Und gleichzeitig, das fand ich total interessant, beschreibst du auch, dass euer Sohn jetzt nicht verschwunden ist. Er ist ja noch, also seine Sachen und quasi er selber ist ja auch noch präsent in eurer Wohnung.
Und das geht ja auch gar nicht anders. Das ist ja ein Mensch, der mit uns gelebt hat, der unser Leben geprägt hat. Der kann nicht verschwinden, nur weil er gestorben ist, nur in Anführungszeichen. Natürlich nimmt er jetzt nicht mehr aktiv Anteil an unserem Familienleben, aber der ist da in unseren Gesprächen, der ist da in unseren Gedanken, der ist da in unserer Wohnung. Seine Sachen sind überall verstreut oder sind ja nach wie vor Teil unseres Alltags, ne? Wenn ich an die Garderobe gehe, dann hängt da seine Jacke. Wenn ich was aus dem Schrank raushole, dann stehen da auch Sachen von ihm. Was aber nicht bedeutet, dass das irgendwie eine Art von Mausoleum ist, dass hier irgendwas nicht angefasst werden darf. Also die meisten Sachen haben wir eh verschenkt. Aber uns war es wichtig, dass wir mit ihm weiterleben können. Also dass wir auch sein Zimmer bewohnen können zum Beispiel und mit seinen Sachen schon machen, das, was uns gut tut. Aber dass er nach wie vor einen Platz bei uns hat. Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Das habe ich auch immer wieder erlebt, dass dann über Verstorbene nicht gesprochen werden soll oder so. Oder dass die Sachen nicht verändert werden dürfen, dass alles genau so da stehen bleiben muss, wie es am letzten Tag liegen gelassen wurde. Das empfinde ich persönlich überhaupt nicht dem Leben zugewandt, ne? Das Leben geht weiter, so traurig es auch ist, aber das Leben geht weiter. Wir verändern uns, unsere Bedürfnisse verändern uns, unsere Gespräche verändern uns, aber die Verstorbenen sollten ganz selbstverständlich Teil dann trotzdem bleiben dürfen.
Jetzt haben wir sehr viel über die Endlichkeit gesprochen und ein anderes Thema, mit dem du dich aber auch sehr arg auseinandersetzt, ist ja die Lebendigkeit. Also wirklich Sexualität, Lust, Begehren, eigentlich in deinen ersten drei Büchern. Sie hat Bock, Bock und auch Ex. 20 Jahre, 10 Männer und was alles so schief gehen kann. Du hast gerade gesagt, dass sich auch Dinge verändert haben. So nach dem Tod deines Sohnes, auch nachdem deine Herzkrankheit diagnostiziert wurde. Hat sich da auch was in deiner Art, Partnerschaften zu führen, verändert?
Ja, natürlich. Kein Bullshit auch hier. Ich habe in meinem Leben oft sehr chaotische, sehr dramatische Beziehungen geführt. Mein Ex-Mann, also der Vater von meinem Sohn auch, ist davon ausgenommen. Das war eine sehr harmonische Beziehung. Aber abgesehen davon habe ich mir ganz schön das Chaos ins Leben immer geholt. Und da wir eine offene Beziehung hatten, hat sich dieses Chaos dann auch in Nebenbeziehungen zum Beispiel wieder gespiegelt. Und das ist etwas, das ich sofort angehen wollte. Also das wurde mir sehr, sehr schnell klar, wenige Monate nachdem das alles passiert ist, dass ich so nicht weiterleben will. Dass dieses ständige Beziehungschaos mich total auslaugt und kaputt macht. und dass ich dringend etwas ändern muss. Und da habe ich dann mich mit meinen Ex-Freunden zusammengesetzt. Du hast das Buch eben erwähnt, Ex. Da habe ich das aufgeschrieben, was eigentlich passiert ist, wie diese Gespräche waren. Und ich muss sagen, das hat mich wirklich mehr verändert, als jede Therapie mich hätte jemals verändern können, weil mir meine Muster plötzlich so, so klar geworden sind. Also wenn dir, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Personen ungefähr das Gleiche über dich spiegeln und sagen, hey, du warst auch Chaos und zwar in folgender Hinsicht, dann wird dir auch klar, ja stimmt, da muss irgendwas dran gewesen sein. Und diese Menschen waren auch einfach so nah an mir dran, ne? Die waren im Grunde ja die besten Spiegel, die ich mir hätte suchen können. Nur oft hören wir unseren Ex-Partnern, Ex-Partnerinnen nicht zu, weil wir sagen, okay, weißt du, aus den Augen, aus dem Sinn. Und der war ja eh blöd oder sie war nicht die Richtige. Aber eigentlich sind das Menschen, die uns wahnsinnig weit bringen können, wenn wir ihnen die Gelegenheit dazu geben. Das heißt, nachdem ich festgestellt habe, was eigentlich meine Themen in dieser ganzen Beziehungsangelegenheit waren, konnte ich ganz anders damit umgehen. Also ich weiß inzwischen sehr genau, wo mich meine Gefühle übermannen, wo ich einen Schritt zurücktreten muss, wo ich offener kommunizieren sollte und so weiter. Das macht mich natürlich nochmal zu einer ganz, ganz anderen Beziehungsperson. Denn wenn wir ehrlich sind, die meisten Liebesbeziehungen führen wir ja auf eine sehr, sehr unbewusste Weise. Wir haben irgendwas mitbekommen von unseren Eltern, wie wir gelernt haben, wie Beziehungen zu sein haben, vielleicht auch in der Beziehung zu unseren Eltern und machen uns darüber nicht so wahnsinnig viele Gedanken und sind immer nur auf der Suche nach dem oder der Richtigen. Und wenn es gerade jetzt mit dem Partner in diesem Moment nicht funktioniert, dann müssen wir eben weiter. Aber sich selber hinterfragt man ja sehr, sehr selten. Und wenn man das aber schafft, dann verändert das wirklich alles.
Jetzt, wo du zurückblickst auf all diese Themen, mit denen wir gerade gesprochen haben. Wie würdest du sagen, hängen eigentlich Sex und Tod zusammen? Wir haben ja schon am Anfang über die Scham gesprochen. Das ist ja quasi die negative Seite. Würdest du sagen, sie hängen auch auf irgendeine positive Art zusammen? Oder mit Sex meine ich auch Begehren? Also genau, die Lust und der Tod.
Naja, sie hängen zusammen wahrscheinlich wie so zwei Seiten einer Medaille. Du hast es ja eben schon gesagt, ne? Sex ist etwas sehr, sehr Lebendiges, Begehren, Leidenschaft. Das ist etwas, das ja wahrscheinlich synonym für Leben steht, auch für Leben erschaffen. Durch Sexualität bringen wir ja neues Leben irgendwie auf die Welt, ne? Und der Tod ist das Gegenteil davon. Der Tod ist nichts mehr können, der Tod ist nichts mehr begehren oder das Sterben auch, ne? Das ist einfach komplettes Loslassen, während Sexualität oder Begehren zu etwas hinstreben ist, ne? Es ist etwas haben wollen. Also ja, sie sind letzten Endes wirklich zwei Gegensätze, die aber total zusammengehören. Denn durch Sex kommen wir auf die Welt, durch Sex erschaffen wir Leben, Lebendigkeit und durch den Tod verlassen wir diese Welt auch wieder. Und beides brauchen wir, beides gehört dazu.
Ich musste an einen guten Sigmund Freud denken, der von Lebens- und vom Todestrieb spricht. Und diese beiden Triebe bestimmen seiner Meinung nach das Verhalten von uns. Also er denkt, dass wir alle eigentlich so ein Streben nach dem Tod in uns haben und dass er auch der unbewusste Wunsch, wieder in den Mutterleib zurückzukehren. Und dieser Todestrieb würde sich dadurch äußern, zum Beispiel durch Aggression gegen andere, aber auch gegen sich selbst. Und der Lebenstrieb sei eben ein Trieb dahin zu all den Dingen, die Lust versprechen. Also Essen, Sex, Bewegung, Dinge, die einem Spaß machen. Wo stehst du jetzt zwischen diesen beiden Trieben? Gehst du da mit Sigmund Freud mit?
Ja, ich überlege gerade, ob Aggression jetzt ein Todestrieb ist oder ob Aggression, ob jetzt sich selbst oder anderen gegenüber, eigentlich etwas ist, das eine Lebendigkeit hervorruft, das sich lebendig fühlen lässt. Also das erzählen ja auch viele Menschen, die sich selber verletzen oder denk auch nur an den Fight Club, ja, dass ist eigentlich eine Suche nach Lebendigkeit, nach sich selber spüren, nach etwas empfinden. Das ist eigentlich etwas durch und durch Lebendiges. Also ich meine, Sigmund Freud, ne, der hat viele kluge Sachen gesagt und angestoßen. Manches ist inzwischen widerlegt. Was diesen Todestrieb angeht, würde ich ihm eigentlich widersprechen. Wenn du auch guckst, wie Menschen, die schwer krank eigentlich sind, teilweise sich dagegen wehren, den Gedanken zu akzeptieren, dass sie sterben müssen oder sich auch aktiv für ein Ende zu entscheiden, obwohl sie wissen, hier kann eigentlich nichts mehr kommen, außer Leid, außer ja komplette Bedeutungslosigkeit, wollte ich gerade sagen, ne? Aber dass körperlich einfach nichts mehr passieren kann für dich oder auch emotional, geistig, dann würde ich sagen, nein, er hat Unrecht. Er hat Unrecht und es fällt uns so, so schwer. Es fällt uns so schwer, uns eben als diese Sterbewesen zu akzeptieren, die wir eigentlich sind. Die meisten von uns glauben ja, wir werden ewig leben. Wir können das hier für immer machen. Und wenn wir uns jetzt diese Longevity-Geschichten angucken, dann scheint es ja auch genug Menschen zu geben, die eigentlich für immer leben wollen. Also die den Tod komplett ausklammern. Nein, nein, nein.
Das kommt für dich nicht in Frage.
Ich glaube nicht, dass uns das weiterbringt. Ich glaube, wenn wir ewig leben würden, würden wir nichts gewinnen. Wir würden Sachen nicht angehen. Wir würden unsere Zeit verschleudern. Wir würden Scheiße bauen, weil es hätte keine Konsequenz. Ich glaube schon, dass diese Deadline namens Tod, auch wenn wir nicht wissen, wann er kommt, uns sehr viele Vorteile bringt. Denn das kennen wir ja auch alle aus dem Kleinen. Ne? Wir brauchen Deadlines, um zu Potte zu kommen. Deadlines entfachen so, so, so viel Kraft und schaffen so viel Gutes. Wenn wir den Tod nicht hätten, ich glaube, wir wären verloren.
Was sind so deine Dinge, die jetzt quasi Lustgewinn bei dir erzeugen, um nochmal auf Sigmund Freud zurückzukommen?
Natürlich nach wie vor Sex. Meine Tochter fragte mich vorhin im Zug, wir hatten so ein Kartenspiel, was tun Sie sich selbst eigentlich Gutes, stand da drauf so als Frage. Und ich sagte, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und ich wollte Sex sagen, aber das ist mein Kind. Muss vielleicht nicht sein, aber hier kann ich sagen, körperliche Dinge sind für mich ein sehr großer Lustgewinn. Also heiße Badewanne, Massage, Zuwendung zu meinem Körper einfach. Das ist, glaube ich, für mich das Schönste, was ich bekommen kann, das ist der absolute Lustgewinn.
Du schreibst ja eben über Sex, über Liebe und eben jetzt auch über die Endlichkeit, über das Sterben. Jetzt nach diesen vielen Texten und Büchern und nach den vielen Interviews, die du jetzt auch gegeben hast, was ist für dich schwieriger? Welches Thema? Würdest du da eine Differenz aufmachen? Also Lust, Masturbation, Sex, Beziehungen, Ex-Freunde oder eben Trauer, Krankheit, Sterblichkeit, Angst vorm Sterben. Was ist schwieriger?
Ich habe mich ja bei den Sexthemen auch immer schon sehr, sehr offenbart und fühlte mich oft nackt vor der Öffentlichkeit. Musste mich da schon auch überwinden, wobei ich auch immer die Überwindung der Scham als etwas sehr, sehr Wertvolles sehe. Ich glaube, wenn wir dahin gehen, wo es uns wehtut, wo es uns unangenehm ist, werden wir Stück um Stück ein bisschen freier. So, also da habe ich schon sehr mit mir gearbeitet. Aber jetzt mit dem Thema Tod, mit dem Thema Endlichkeit habe ich nochmal ein ganz, ganz anderes Kaliber aufgemacht. Allerdings nicht von Scham, aber von einfach einer Schwierigkeit für mich selber, einfach weil das Thema für mich so schwer ist und mir so nah am Herzen liegt und ich aber auch weiß, wie mein Umfeld oder die Menschen, mit denen ich darüber rede, wie befangen sie reagieren. Es ist immer so ein, ja, wie kann ich das sagen? Also ich gehe mit einer Schwere in dieses Thema an die Öffentlichkeit, mit so einem kleinen Unbehagen von, wie wird es wohl werden, wie wird es wohl aufgenommen, also sowohl von meinen Gegenüber, dir jetzt zum Beispiel, als auch dann von meinen LeserInnen, von ZuhörerInnen, was auch immer. Es geht mir nicht ganz so locker von der Hand. Ich merke das auch bei den Lesungen zum Beispiel. Weißt du, über Sexualität kannst du ja die blödesten Witze machen und die Leute sind froh, wenn sie lachen können, weil sie das entlastet auf einer Weise und bei ihrer eigenen Scham irgendwie abholt und dem ein Ventil gibt. Und beim Thema Tod ist es sehr viel schwieriger. Also du musst sehr viel vorsichtiger sein. Ich persönlich würde die derbsten Witze darüber machen. Aber da sitzen Leute, die haben irgendwie eine Verlusterfahrung gemacht oder gehen durch eine schwerwiegende Erkrankung hindurch. Das sind Leute, die haben damit vielleicht nicht so einen lockeren Umgang. Und ich werde darauf auch immer wieder angesprochen. So dieses, wie kannst du nur hier auf der Bühne sitzen und so locker darüber reden und so strahlen dabei. Ich könnte das ja nicht und es schwingt auch immer ein kleiner Vorwurf mit. Das heißt, das ist ein Thema, das auch ich, obwohl ich es eigentlich gar nicht möchte, aber unbewusst mit Samthandschuhen anfasse und mich immer so ein bisschen bremse in meiner Expression dazu. So, und das ist eigentlich etwas, das ich ablegen möchte. Und das ist eigentlich etwas, das mich nervt. Also daran arbeite ich gerade, da unempfindlicher zu werden und zu sagen, hey, so ist es jetzt, friss oder stirb.
Die Autorin Katja Lewina, ich danke dir sehr für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Am Mikrofon verabschiedet sich Christine Hartauer.